Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich muss kurz noch eine Info vorneweg geben. Wir haben kurzfristig ein bisschen was umtauschen müssen. Ich glaube, Markus wird nachher in den Abkündigungen nochmal klarstellen, was wir da so ein bisschen umgeändert haben. Weil es kurzfristig ist, sitzt mir die Predigt jetzt nicht so, wie sie sonst als sitzen würde. Also seht es mir ein bisschen nach, wenn der Kopf ein bisschen nicht so ganz konzentriert ist heute. Aber ich habe euch wieder mal ein Bild mitgebracht und leider ist es kein Schauspieler, denn heute habe ich vor, euch einen kurzen kleinen Schwank aus meinem Leben zu erzählen. Die mich kennen, die wissen, dass ich eine Zimmermannsausbildung gemacht habe und deswegen auch dieses Bild hier. Denn in dieser Zimmermannsausbildung, da lernt man doch einiges und nicht nur ein Handwerk, sondern auch so einiges fürs Leben. Und so war es zum Beispiel, ich habe mit 19 Jahren, da war ich noch auf dem Gymnasium und mit 19 Jahren habe ich mich dann entschlossen, eine Zimmermannsausbildung nach der Schule zu machen. Und die habe ich dann auch begonnen und ja, wenn man vom Gymnasium kommt und dann auf die Berufsschule geht, dann wird John das bestätigen können, dann weiß man, ja, da ist das Niveau einmal hier und dann auf einmal ist das Niveau hier, so vom intellektuellen Anspruch her. Also es war sehr einfach in der Schule und es war sehr angenehm, muss man sagen. Ja, also es war wirklich toll, in die Berufsschule zu gehen. Das ist gefühlt wie Urlaub gewesen. Ja, war einfach schön. Ja, und Berufsschule, das war immer so die Theorie. Aber dann kam auch der Zeitpunkt, wo man dann irgendwann in die überbetriebliche Ausbildung muss. Und da wird einem dann praktisch beigebracht, wie man mit Werkzeug umgeht. Ja, und ich komme da hin und dann habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben festgestellt, dass ich das erste Mal eine Säge in meiner Hand habe. Und ich konnte mich nicht erinnern, dass ich vorher jemals Holz gesägt habe. Ja. Und dann kommt auch noch der Hammer und der Stechbeitel dazu, das sind so die zwei wichtigsten Werkzeuge in diesem Teil der Ausbildung. Ja, und der junge Daniel, 19 Jahre alt, der in der Berufsschule super gut war, wo alles richtig einfach lief und richtig ja, sauber von der Hand alles lief, ja, der sitzt da in der überbetrieblichen Ausbildung und merkt auf einmal, ja, in der Praxis ist das Ganze irgendwie nicht so einfach. Die Theorie, das ist eine Sache. Aber von der Theorie in die Praxis, da merkt man, da fehlt dann doch noch einiges und da hat man doch noch einiges zu lernen gehabt. Den Text, den ich heute mit euch anschauen möchte, der handelt eigentlich auch genau von diesem Umstand, wo es darum geht, von der Theorie in die Praxis zu kommen. Von der Theorie in die Praxis zu kommen. Wenn ihr ja, die letzten Predigten von mir mitverfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich systematisch den Epheserbrief durchgehe. Und heute sind wir da auch bei Kapitel 4 angelangt. Und da möchte ich mit euch die Verse 1 bis 16 gerne durchlesen. Und bevor wir das aber tun, muss ich erstmal eine grobe Übersicht oder eine grobe Zusammenfassung machen, beziehungsweise einen Vergleich. Denn das hat uns unser Lehrer Rudolf Bergen beigebracht. Paulusbriefe, wie ihr es ja jetzt im Epheserbrief mitbekommen habt, Paulusbriefe haben oft sehr lange Sätze und sind deswegen auch sehr herausfordernd. Weil so viel Info ist, da ist es schwer, manchmal einfach festzuhalten, was hat Paulus eigentlich jetzt noch am Anfang gesagt, wenn wir gerade am Ende angekommen sind. Aber Paulusbriefe haben auch eine Sache, die recht einfach zu merken ist. Und das ist, es gibt einen Teil, das ist der theoretische Teil, und es gibt einen zweiten Teil, das ist der praktische Teil. Und Rudolf Bergen hat uns damals so eine Gegenüberstellung weitergegeben, und ich mag das einfach, wenn man solche Gegenüberstellungen hat. Kapitel 1 bis 3, das ist wie gesagt die Theorie, und Kapitel 4 bis 6, das ist dann die Praxis. Kapitel 1 bis 3, da wird Lehre vermittelt. Und Kapitel 4 bis 6, da wird vermittelt, was deine Pflicht ist. Kapitel 1 bis 3, da wird vom Reichtum berichtet. Kapitel 4 bis 6 schildert davon, wie man wandeln soll mit diesem Reichtum. Kapitel 1 bis 3 spricht vom Vorrecht, Kapitel 4 bis 6 spricht von der Verantwortung. Und Kapitel 1 bis 3 redet in der Theorie vom Adel und in der Praxis spricht Kapitel 4 bis 6 von der Verpflichtung. Ja, und so kann man da ganz grob einfach mal einteilen, wie Paulusbriefe in der Regel geschrieben sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist das immer so, dass der erste Teil ist Theorie, der zweite Teil ist eher Praxis. Ja. Wir sehen also, ab Kapitel 4 kommt Paulus vom lehrhaften Teil hin zum ermahnenden Teil. Und wo es vorher um Dogmatik ging, geht es jetzt um praktische Ethik in der Gemeinde. Ja, und dann schauen wir mal, was Paulus dann so schreibt, wenn es von der Theorie jetzt in die Praxis übergeht. Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Ja, ihr seht, ich habe hier nochmal alles auf eine Folie gepackt. Wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, dann werdet ihr merken, dass Paulus einen ganz klaren Schwerpunkt hier in seinen ersten beiden Sätzen formuliert. Und ich habe es euch mal rot eingefärbt. Das ist einmal das Wort Einheit, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, eine Taufe, ein Gott, ein Glaube. Ja, man hat so den Eindruck, wenn Paulus der Gemeinde eines weitergeben möchte, dann ist das, Leute, das Wichtige ist unter euch die Einheit. Das ist das, was Paulus hier eigentlich recht deutlich weitergeben will. Die Einheit, ein Glaube, ein Herr, ein Gott und das alles soll eine Einheit sein. Und das ist auch der erste Punkt, den ich festhalten möchte. Einheit soll unser Ziel sein. Einheit soll unser Ziel sein. Ja, große Frage ist, wie gelangen wir zu der Einheit? Und eigentlich hat Paulus das schon in diesen Versen recht gut deutlich gemacht, wie wir das eigentlich machen können. Nochmal Verse 2 bis 3, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ich habe noch eine weitere Bibelstelle, Kolosser 3, Vers 2 bis 13, da wird es auch recht ähnlich beschrieben. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, und eigentlich muss man da gar nicht mehr so viel zu sagen. Also, da steht es eigentlich recht deutlich, da muss man nichts groß auslegen, Sanftmut, Langmut, einander ertragen, gegenseitig vergebend, weil Christus es auch so getan hat. Deshalb sollen wir das auch so handhaben. Wir sollen Einheit als Ziel unter uns haben. Ich habe hier ein Beispiel von Dr. Martin Luther. Und wenn ihr Martin Luther kennt, Martin Luther hat gerne mal mit Apfelbäumen argumentiert. Ja? Also Martin Luther war einmal auf einer Tagung, auf so einer kirchlichen Tagung, und da hat er ja doch recht stark gemerkt, wie sehr viel untereinander gestritten wurde. Da war nicht viel Einheit zu spüren, da war eher das Gegenteil so vom Gefühl her. Und dann kam irgendwann einer auf ihn zu und hat ihn gefragt, Herr Luther, wie können wir die Einheit hier eigentlich leben? Wir merken, es streitet sich hier alles nur gegenseitig und wie können wir diese Einheit leben? Und dann hat Martin Luther auf diesen Apfelbaum verwiesen, was er ja so manches Mal gemacht hat. Und er hat beschrieben und gesagt, wisst ihr, das ist wie bei einem Apfelbaum. Und zwar einen Apfelbaum, den wir ja nicht mehr an dieser Stelle haben wollen, sondern den wir umsetzen möchten. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt den auf einem Feld stehen und möchtet den auf eine andere Stelle ziehen. Aber auf dem Weg dazwischen ist so eine Art Tor, eine Art Gatter, durch das der Baum durch muss. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr greift diesen Baum an der Krone, oben an der Spitze, ja, das ist ein breiter Baum, ihr zieht den oben an der Krone durch so ein enges Tor. Was wird passieren? Ja, also die ganzen Äste, die werden sich zersträuben, da werden die Äste abkrachen, ja, und später sieht der Baum ja nicht mehr so apfelreichhaltig aus, könnte man sagen. Ja, also da geht viel verloren. So. Also, was müssen wir machen? Und Martin Luther sagt, du musst den Baum eher an der Wurzel unten packen und dann durchziehen. Und was wird dann passieren, wenn der breite Baum durch so ein Tor geht? Die Äste werden zusammengedrückt und durchgezogen werden. Und Martin Luther sagt, und so soll das auch in der Gemeinde sein. Die Äste sollen nachgeben können und zueinander kommen, um da durchpassen zu können. Ja, und ich finde, dieses Beispiel macht es eigentlich auch schon recht deutlich. Wenn wir Einheit als unser Ziel haben sollen, dann müssen wir auch bereit sein, nachzugeben und aufeinander zuzugehen, zueinander kommen. Wir sollen Einheit als unser Ziel haben. Ich möchte mit euch ein paar Verse weiterlesen. Wir lesen mal die Verse 7 bis 10. Und da lesen wir, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Ja, wir sehen hier jetzt, Paulus zeigt der Gemeinde wieder Christus auf. Aber wenn ihr aufmerksame Paulusleser seid, dann müsst ihr euch jetzt an dieser Stelle eine Sache verwundern. Wenn nämlich Paulus jetzt wieder von Christus schreibt, dann kommt er eigentlich wieder zurück in die Theorie. Und eigentlich haben wir ja gesagt, wir sind ja in der Praxis gerade unterwegs. Also eigentlich sagt Paulus gerade, was die Gemeinde praktisch tun soll. Und jetzt auf einmal springt Paulus wieder zurück zur Theorie und redet von Christus. Also eigentlich ist das wieder Theorie. Und die Frage ist, wieso springt Paulus an dieser Stelle wieder zurück in die Theorie? Warum macht er das? Zunächst gucken wir uns nochmal diese Sätze an. Ist ja auch wieder viel Info, deswegen haben wir es mal kurz zusammengefasst. Der erste Teil beschreibt das Ergebnis. Christus ist ruhmreich emporgestiegen. Der zweite Teil beschreibt den Weg, wie er das gemacht hat. Wie hat er das gemacht? Indem er sich erniedrigt hat. Also Jesus ist emporgestiegen in die Herrlichkeit, dort Ruhm und Ehre erwartend. Aber um dahin zu kommen, musste er erstmal hinabgehen und sich erniedrigen. Und jetzt die Frage, warum bringt Paulus das hier? Weil Paulus möchte, dass wir von diesem Vorbild lernen. Ich werde es euch gleich mit einem anderen Satz noch mit einem anderen Vers begründen. Wir sollen von diesem Vorbild lernen, dass Jesus sich erst erniedrigt hat. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich festhalten möchte. Wir müssen lernen, demütig zu werden. Wir müssen lernen, demütig zu werden. Hier der Vers in Matthäus 11, Vers 29, da sagt Jesus selber zu seinen Jüngern, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden in euren Seelen. Und mir gefällt dieser Vers. Warum? Der erste Teil sagt, mach das. Das sagt der erste Teil, mach das, seid sanftmütig und demütig. Die klare Aufforderung. Aber der Satz hinten raus, der zeigt uns was? Der zeigt uns, wozu das auch führen wird. Deine Seele wird ruhig werden. Ja, also das ist nicht einfach nur eine Aufforderung, mach das und sei gefällig gehorsam, sondern Jesus zeigt auch auf, mach das und du wirst Ruhe finden in deiner Seele. Ich habe hier ein Beispiel von diesem Herrn hier, das ist Friedrich von Bodelschwingh. Und wer Friedrich von Bodelschwingh kennt, der weiß, dass er eine ja, recht, sagen wir mal, deutliche Größe in der deutschen Kirchengeschichte ist, denn er hat das Epilepsiezentrum in Bethel gegründet. Ja, vielleicht kennen das so einige, also Bethel ist ja auch schon so ein Begriff, und der hat eben dieses Zentrum da damals gegründet, das auch bis heute noch existiert. Und Pfarrer Wilhelm Busch hat Friedrich Bodelschwingh kennengelernt in seinen alten Jahren, da hat er ihn noch kennengelernt. Und Wilhelm Busch hat einmal über ihn gesagt, er war fasziniert davon, wie stark man Christus doch in einer Person spüren kann. Und das war in Friedrich Bodelschwingh. Das hat er so gespürt in dieser Person, wie sehr Christus in ihm präsent ist. Und das fand er faszinierend. Und Wilhelm Busch erzählt dann auch eine Geschichte, die Bodelschwingh ihm dann mal geschildert hat. Und die geht folgendermaßen. Es war ein Mann, der war ein reicher Landbesitzer, eher so östlich Richtung Preußen, von Deutschland damals Preußen. Und dieser Mann war sehr reich und der Mann war gläubig. Und dieser Mann hat von Anfang an Friedrich von Bodelschwingh sehr stark unterstützt. Sowohl finanziell auch, als auch mit Gütern oder sonstigen Dingen, die anstanden. Dieser reiche Mann hat Friedrich Bodelschwingh sehr stark unterstützt. Und es war wirklich eine maßgebende Säule dafür, dass dieses Epilepsiezentrum überhaupt errichtet werden konnte. Ja. Und so oft, wie der Mann, der reiche Mann, zu Friedrich von Bodelschwingh kam, hat er auch immer kräftig gespendet, immer ja, Unterstützung gebracht. Und Friedrich Bodelschwingh hat immer einen Satz zu ihm zurückgesagt. Und das war dieser Satz hier. Erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. Einfach so als ja, mit so als Information, erhalten Sie uns Bethel, helfen Sie immer weiter und erhalten Sie diese Liebe, die Sie auch uns gegenüber haben. Bleiben Sie dabei, erhalten Sie diese Liebe uns gegenüber. Ja, und soweit war da alles gut, aber dann kam ein ziemlich heftiger Krieg auf. Das waren dann die deutschen Kriege, die in dieser Zeit dann gewütet haben, einige Jahre kurz nachdem Bethel fertiggestellt war. Ja, und dieser reiche Gutsherrbesitzer, der war total betroffen von diesem Krieg und hat alles verloren. Alles. Ja, nur Frau und Kinder haben überlebt, aber sonst hat er alles verloren. Er musste fliehen mit seiner Frau und seinen 9 Kindern und sie hatten nichts als nur noch ihre Kleidung am Leib und mussten so ja, Deutschland Richtung Westen durchziehen. Und dieser reiche Mann wusste eines, er wusste genau, wo er hin muss. Er muss nach Bethel zu Friedrich von Bodelschwingh, weil er sonst niemanden hat, niemanden kennt und niemand sonst ihm helfen kann. Und er machte sich auf und zieht eben Richtung Bethel und irgendwann nachts nach tagelangen Reisen auf der Flucht kommt er dort an, nachts um 11, klingelt an der Tür. Und Friedrich von Bodelschwingh macht auf und steht völlig verdutzt da und sieht diesen Mann, den er ja kennt. Und dann sagt der Mann nur so, irgendwie so ironisch, tja, Friedrich, jetzt sehen Sie, jetzt bin ich selbst einer von den Armen, der zu Ihnen kommen muss und Sie um Hilfe bitten muss. Und dann sagt Friedrich Bodelschwingh einen Satz. Erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe und nimmt ihn in den Arm. Und der Mann war so ergriffen und hat geweint und Tränen vergossen, weil er gemerkt hat, Friedrich von Bodelschwingh, der sieht ihn noch als genauso wertvoll an wie davor. Genauso wertvoll. Und er hat verstanden, er sieht sich nicht jetzt als der große Helfer und er ist der Arme und der jetzt dem jetzt geholfen werden muss. Nein, Friedrich von Bodelschwingh kommt zu ihm und sagt ihm, hey, du bist genauso wertvoll, wie du es seit jeher für mich warst. Es hat sich für mich nichts verändert. Und dieses Zeichen von Demut und Bescheidenheit, das Friedrich von Bodelschwingh hier anwendet, das ist das, was Pfarrer Wilhelm Busch dann gesagt hat, das hat ihn so fasziniert und das hat für ihn Jesus so deutlich gemacht und ausgemacht, wo er gesagt hat, das hat er kaum bei anderen Menschen so gespürt, wie Jesus so präsent sein kann in einer Person. Und ich finde, Friedrich von Bodelschwing ist da so ein wirklich gutes Beispiel dafür, wenn es darum geht, lernen zu müssen, was es bedeutet, demütig zu sein. Den anderen nicht irgendwie niedriger als sich sehen, sondern ihm den Wert entgegenbringen, auch wenn sich die Umstände ändern, auch wenn sich alles verändert, dem anderen die Wertschätzung entgegenbringen und sich selber trotzdem demütig verhalten. Wir müssen lernen, demütig zu werden. Ja, ich möchte noch einen dritten und letzten Punkt mit euch betrachten. Wir lesen Epheser 4, noch die Verse 11 bis 15. Und da lesen wir: Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. So, ihr merkt wieder, typisch Paulus, ein elendlanger Satz, kann man sagen. Wir vergessen schon wieder, was eigentlich ganz am Anfang stand, wenn wir gerade den Satz erstmal beenden. Also ein langer Satz, typisch Paulus einfach. Deswegen auch wieder alles auf eine Folie geworfen und wir versuchen wieder, das mal in einfache Sinnabschnitte zu gliedern, dass wir so ein bisschen die Info behalten können. So, was haben wir im ersten Abschnitt? Was Paulus hier sagt ist, Gott hat Aufgaben verteilt. Gott hat Aufgaben unter uns in der Gemeinde verteilt. Im zweiten Abschnitt macht Paulus deutlich, wozu Gott das eigentlich gemacht hat. Wozu hat Gott diese Aufgaben verteilt? Der dritte Abschnitt, hier zeigt er ein Negativbeispiel, wie man es nicht machen soll. Und als vierten Abschnitt, da beschreibt Paulus nochmal das Ziel, wozu das Ganze dann hinführen soll letztendlich. Ja, also das mal ganz grob in diese Sinnabschnitte aufgeteilt. So. Und wenn ihr das so mitgelesen habt, dann habe ich das Gefühl, dass Paulus auch hier wieder einen ganz gewissen Fokus legt. Weil er so ein paar Worte wieder öfter benutzt, die alle in so einen Themenbereich hinziehen. Ich habe mal den dritten Punkt ausgegraut, den brauchen wir dafür nicht. Aber ich habe mich dann mal hier die Worte wieder rot gemacht. Paulus spricht zum Beispiel zur vollkommenen Mannesreife gelangen. Zum Maß der vollen Größe gelangen. Nicht mehr unmündig sein, heranwachsen in allen Stücken. Wenn ihr jetzt ein Wort suchen würdet, das all das vielleicht in ein Ding zusammenfasst, vielleicht kommt jemand drauf, um was geht es Paulus hier? Reife. Genau, Reife, erwachsen werden, heranreifen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Paulus deutlich machen möchte. Wir sollen im Glauben heranwachsen. Wir sollen heranwachsen. Und ich stelle auch nochmal die Frage, wohin sollen wir wachsen? Was ist das Ziel, wo wir letztendlich ankommen sollen? In allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. In allen Stücken zu ihm hin. Hier auch mal ein Satz noch, ein Vers aus 2. Petrus 3, Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Auch hier, Erkenntnis, Gnade, Jesus Christus. Das ist das Ziel. Hier nochmal aus 2. Korinther ein Satz. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hier sagt Paulus, hey, ihr werdet verwandelt. Ihr werdet verwandelt zu Christus. In sein Vorbild werdet ihr verwandelt. Das ist das Ziel, wo das hinführen soll. So, und jetzt stelle ich dir mal eine Frage, die du für dich selber beantworten darfst. Was ist dein Lebensziel? Was ist dein Lebensziel? Wenn ich diese Verse hier lese und ich Christus nachfolgen will und das aufrichtig und ehrlich tun will, dann muss ich sagen, mein Lebensziel ist, in Jesu Vorbild verwandelt zu werden. Das sollte mein Lebensziel sein. In Jesus verwandelt zu werden. Ich habe hier noch ein Beispiel zum Abschluss von Spurgeon, der so ein bisschen mal die Notwendigkeit vom Heranwachsen noch mal so selber deutlich in seinem Leben so kapiert oder verstanden hat. Und dabei ging es ihm vor allem, oder es hatte damit zu tun mit seinen Kindern. Ja, so, Spurgeon hatte mehrere Kinder und er hat Folgendes immer gemacht. Er hat von seinen Söhnen immer ein Porträt anfertigen lassen, immer zum Geburtstag. Und das 21 Jahre lang. Das heißt, Spurgeon hatte von jedem seiner Söhne 21 Bilder. Und als er eines Tages mal diese Bilder so wieder durchstöbert hat, konnte er eigentlich sehr gut sehen, wie sich das Kind über all die Jahre entwickelt hat. Ja, also, die hatten ja damals nicht so wie wir die Möglichkeiten mit ja, jetzt Foto aufnehmen so richtig oder einen Film drehen, das hatten sie ja nicht. Aber er hat dann so viele Porträts gehabt von seinen Kindern und er war fasziniert zu sehen, wie sich seine Söhne über die Jahre hinweg entwickelt haben. Ja, und erinnert sich zurück an die Zeit, als er den ersten Sohn das erste Mal so in dem Kinderwagen sieht, ne, und er freut sich auch und er sagt, das war so eine schöne Zeit. Und dann sieht er die anderen Bilder und merkt, ja, das war eine sehr schöne Zeit, aber stell dir vor, das wäre immer so geblieben. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch, oder? Stell dir vor, der 21-jährige Sohn würde immer noch im Kinderwagen sitzen müssen. Das wäre doch irgendwie nicht so ganz richtig, das wäre ja total komisch. Und dann steht er da und merkt, es ist ja völlig logisch und gesund, dass mein Sohn völlig natürlich herangewachsen ist und mit dem Kinderwagen nichts mehr am Hut hat in dem Alter. Ja? Also wenn er dann selber Vater wird, dann erst wieder. Aber und Spurgeon merkt, ja, das ist total gut, das war ein schöner Moment, aber der Moment wäre nicht gesund gewesen, wenn der Moment so geblieben wenn der Junge im Kinderwagen geblieben wäre. Und dann kommt in Spurgeon diese Erkenntnis, wo er merkt, und der Herr, dein Vater, will genau dasselbe für dich. Der will, dass du im Glauben genauso heranwächst, wie du es dir wünschen würdest, wenn dein Kind heranwächst. Du sollst im Glauben genauso heranwachsen. Und es soll dazu führen, dass du in Christi Bild verwandelt wirst. Dass du in Jesu Bild umgewandelt wirst. Wir sollen im Glauben heranwachsen. Das ist so der dritte Punkt, den Paulus uns so mitgibt, wenn wir von der Theorie in die Praxis übergehen. Wir sollen im Glauben heranwachsen. Ich möchte zum Abschluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Wir haben das Predigtthema von der Theorie in die Praxis uns angeschaut und als erstes festgehalten, dass Einheit unser Ziel sein soll. Als zweites haben wir festgehalten, dass wir lernen müssen, demütig zu werden. Und als drittes haben wir festgehalten, dass wir im Glauben heranwachsen sollen. Amen.